Die zukünftige Energie ist ja nachhaltig und nachhaltig heißt, sie wird aus Elektrizität von Wind und Sonne im Wesentlichen erzeugt. Und es gibt etwa die Hälfte aller entwickelten Länder der Welt, die nicht den Zugang von Wind und Sonne in derjenigen Menge haben, die sie eigentlich als Energiesystem brauchen würden. Deswegen wird man einen Weltmarkt vom Import, Export und Austausch von Wind und Sonne machen. Nachdem man den aber nicht in Schiffe füllen kann, muss man einen Stoff dazu machen, damit das möglich wird. Ich sage immer, Shipping the Sunshine ist unsere Aufgabe und genau dafür braucht man Wasserstoff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Axel Dorloff. Herzlich willkommen zu den Wissenswerten. Diese Woche ist er offiziell in sein neues Amt eingeführt worden. Der Chemiker und Katalyseforscher Robert Schlögel ist neuer Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Schlögel ist Direktor am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin und Vizepräsident der Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften. Er gilt als einer der Experten für die Energiesysteme der Zukunft und die komplexen Herausforderungen der Energiewende. In einem Artikel hieß es mal über ihn, er setzt energiefrei und will mit Spitzenforschung das deutsche Energieproblem lösen. Ein Kollege von mir hat ihn mal den deutschen Wasserstoffpapst genannt. Robert Schlögel ist zu Gast jetzt bei uns im RBB24 Inforadio. Hallo Herr Schlögel.
Guten Tag.
Herr Schlögel, lassen Sie uns mit Ihrem neuen Job anfangen. Sie sind unter der Woche offiziell in das Amt als neuer Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung eingeführt worden. Was haben Sie in Ihrer neuen Funktion ganz oben auf dem Zettel?
Ja, zuerst einmal ist die Alexander-von-Humboldt-Stiftung eine hervorragend funktionierende Maschine, die ein weltweites Netzwerk exzellenter Wissenschaftler hervorbringt. Und der Präsident hat die als wichtigste Aufgabe, einfach diesen Zustand zu erhalten. Das hat leider dann einiges mit Housekeeping zu tun, denn die Etats, die uns zur Verfügung stehen, sind leider stark strapaziert. Und außerdem hat man in der Vergangenheit vergessen, die Stipendienraten der Realität anzupassen. Und durch die Inflation, die wir gerade erleben, führt das dazu, dass heutige Stipendien eigentlich kaum mehr auskömmlich sind. Also muss sich der Präsident als erstes mal ums Geld kümmern.
Das heißt, die Stipendien müssen höher werden?
Auf jeden Fall. Also heutzutage ist ein Stipendium schlechter, als wenn ein Mitarbeiter, der nicht so exzellent ist, mit einer normalen Hausstelle an irgendwo in der Wissenschaft beschäftigt ist. Das geht natürlich nicht.
Aber da sind wir auch schon bei einer der Hauptaufgaben Ihrer Stiftung. Es sind die Stipendien, die Stipendiaten, Stipendiatinnen. Können Sie das noch ein bisschen näher erläutern? Wer ist das? Wer ist dieser Kreis?
Ja, das sind die besten Wissenschaftler in ihrer Altersklasse, die man auf der Welt finden kann. Wir sind die Schwesterorganisation, könnte man sagen, zum Deutschen Akademischen Austauschdienst, der sich im Wesentlichen um Doktoranden kümmert. Er ist auch viel größer als wir. Wir kümmern uns um Wissenschaftler, die bereits Wissenschaftler sind, bis hin zu Weltspitzenwissenschaftlern. Und unsere Aufgabe ist es, die jeweils Besten zu finden und sie für einige Zeit nach Deutschland zu bringen, damit sie mit dem deutschen Wissenschaftssystem Kontakt bekommen. Und im umgekehrten Fall wir natürlich als Deutsche auch den Außenblick lernen, denn ich sage immer, die Alexander-von-Humboldt-Stiftung ist die Fremdbestäubung des deutschen Wissenschaftssystems.
Das heißt, das globale Netzwerk als Hauptaufgabe, ja?
Das ist die entscheidende Aufgabe. Wir haben in 140 Ländern der Welt haben wir Stützpunkte dieses Netzwerks. Und die wichtigste Aufgabe ist natürlich, das Netzwerk dicht zu halten und dass da keine Löcher entstehen.
Es ist ja auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Sie gehören zu den Stiftungen, die unter allen Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland die höchsten ausgewiesenen Zweckausgaben haben. Das heißt, es ist ordentlich Geld in Ihrem Portemonnaie.
Ja, es ist ordentlich Geld, aber das ist im Vergleich zu dem, was andere Nationen ausgeben, die einen ähnlichen Zweck verfolgen, immer noch viel zu wenig. Wenn Sie an China und die USA denken, mit die auf der Welt versuchen, nach dem Vorbild der Alexander-von-Humboldt-Stiftung möglich Einfluss auf die wissenschaftlichen Spitzen in den Ländern zu bekommen, dann wird da mit anderen Dimensionen gespielt. Ich will mich nicht beklagen, das wäre auch falsch, denn wir haben in der Tat einen ganzen Haufen Geld. Aber wenn Sie überlegen, dass wir 140 Länder bearbeiten und wir etwa 1200 Stipendien im Jahr zurzeit vergeben, dann kann man schnell ausrechnen, das sind pro Jahr 10 Stipendien über alle Wissenschaftsbereiche in jedem Land und da darf man nicht nachlassen.
Sie haben gerade erzählt, Sie haben auch selbst wissenschaftlich viel von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung profitiert. Inwieweit?
Ja, als Direktor im Fritz-Haber-Institut haben wir etwa in meiner Arbeitsgruppe etwa 30 Leute von der Alexander von Humboldt Stiftung erhalten, und zwar aus allen Programmen. Die Alexander von Humboldt Stiftung macht ja in verschiedenen Dimensionen, vergibt sie Stipendien und Preise. Und das Fritz-Haber-Institut ist die Institution in Deutschland außerhalb der Universitäten, die die meisten Awardees der Alexander von Humboldt Stiftung empfangen kann. Und für meine Wissenschaft war das extrem wichtig, weil die Internationalisierung meiner eigenen Arbeitsgruppe dadurch wesentlich vorangekommen ist.
Sie sind ja seit Anfang des Jahres offiziell schon in dieser Funktion tätig. Warum haben Sie nicht unbedingt damit gerechnet, diesen Posten zu bekommen?
Das ist eine sehr ausgezeichnete Position, und man denkt sich normalerweise als Wissenschaftler nicht, insbesondere wenn man kurz vor dem Ruhestand steht, dass jemand auf die Idee kommen würde, mich zu fragen, insbesondere dafür, weil ich ja auch bekannt bin, dass ich nicht notwendigerweise den Politsprech nehme, sondern ich sage dann auch schon meine Meinung, und ich gelte als ein Mensch mit Ecken und Kanten, und das wird man dann auch an meiner Präsidentschaft als Alexander von Humboldt in der Alexander von Humboldt Stiftung merken.
Das heißt, den Grüßonkel machen Sie nicht?
Nein, garantiert nicht. Das habe ich auch der Auswahlkommission gesagt, und danach war ich der Meinung, ich bin raus aus dem Rennen, aber es war offenbar nicht so.
Sie sind ja selbst mit Herzblut auch immer noch Wissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Energieumwandlungsprozesse und Katalysatoren. Haben Sie denn für die Forschung jetzt künftig überhaupt noch Zeit, oder gehört das jetzt der Vergangenheit an?
Nein, das gehört der Vergangenheit an. Das hat aber nichts mit der Alexander von Humboldt Stiftung zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass ich jetzt im Ruhestand bin, und ich vertrete ganz hart die Meinung, man hat ein ganzes Arbeitsleben lang Zeit gehabt, seine Ideen zu verwirklichen, und wenn dann Ruhestand ist, ist Ruhestand, und man sollte Platz machen für die Nachfolgenden.
Ich habe in der Einführung einen Kollegen von mir zitiert, der Sie den deutschen Wasserstoffpapst genannt hat. Welche Rolle spielt der Wasserstoff für die Energiewende?
Eine zentrale Rolle. Man muss sich vorstellen, die zukünftige Energie ist ja nachhaltig, und nachhaltig heißt, sie wird aus Elektrizität von Wind und Sonne im Wesentlichen erzeugt. Und es gibt etwa die Hälfte aller entwickelten Länder der Welt, die nicht den Zugang von Wind und Sonne in derjenigen Menge haben, die sie eigentlich als Energiesystem brauchen würden. Deswegen wird man einen Weltmarkt vom Import, Export und Austausch von Wind und Sonne machen. Nachdem man den aber nicht in Schiffe füllen kann, muss man einen Stoff dazu machen, damit das möglich wird. Ich sage immer, Shipping the Sunshine ist unsere Aufgabe, und genau dafür braucht man Wasserstoff.
Wenn wir über die Energiewende reden, ist ja den meisten eines klar, wir müssen weg von Kohle, müssen weg von Gas und Öl, von den fossilen Energieträgern, und das besser heute als morgen. Nicht ganz so klar ist vielen, wo wir genau hin müssen. Den Wasserstoff haben Sie jetzt schon genannt, was sagen Sie noch?
Letztlich, der Wasserstoff und seine Derivate löst alle diejenigen Probleme, die wir durch Erzeugung von direkter Elektrizität auf unserem eigenen Territorium nicht lösen können. Wir erzeugen ja schon sehr viel erneuerbare Energie. Etwa 10% der Gesamtrohenergie erzeugen wir schon nachhaltig. Das kann vielleicht auch noch doppelt so viel werden, aber dann bleiben eben immer noch 80 bis 60% über, je nachdem, wie groß sich das Energiesystem entwickelt. Und diese große Menge von Energie, die wir nicht in Deutschland erzeugen können, muss durch stoffliche Energieträger importiert werden. Und die stammen alle vom Wasserstoff ab.
Aber können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen? Was gehört dazu? Was braucht es da für eine Infrastruktur?
Da braucht man natürlich gasförmigen Wasserstoff zuerst selber, aber Wasserstoff selbst ist kein so geschickter Energieträger, weil er nicht sehr energiedicht ist und schwierig zu handhaben. Deswegen verwandelt man ihn besser in Derivate. Und diese Derivate sind Methanol, sind künstliches Erdgas, sind Ammoniak, sind irgendwelche anderen Chemikalien, vielleicht auch Eisen. Das ist auch ein Energieträger, den man sich vorstellen kann. Und alle die bringen uns im Prinzip dann Sonnenschein aus anderen Gegenden in unser Land. Ich gehe stark davon aus, dass wir dringend versuchen sollten, das Energiesystem nicht, wie man das bisher diskutiert, an allen Stellen umzukrempeln, sondern möglichst alles so zu lassen, wie es ist. Und nur an den Stellen, wo man den fossilen Energieträger rausnehmen muss, dort erneuerbare Energieträger einzusetzen.
Das Element gilt als gigantischer Hoffnungsträger, Sie haben es gesagt. Es gibt aber auch Leute, die sagen, vielleicht zu viel Hoffnung?
Nein, es gibt keine Alternative, würde ich sagen. Wir beherrschen auch den Wasserstoff problemlos. Ich höre manchmal Diskussionen, die den Anschein erwecken lassen, als müssen wir das alles neu entwickeln. Nein, das tun wir nicht. Wir haben Weltdimensionen von Wasserstoff heute bereits im Einsatz. Nur ist die Quelle davon eben fossile Energie und nicht erneuerbare.
Das heißt aber weitergedacht, die Brennstoffzellenautos sind eher eine Randnotiz. Es geht um Energiesysteme. Es geht um einen viel größeren Begriff.
Ja, die Frage, ob Brennstoffzellenautos dann wirklich eine große Rolle spielen, kann man durchaus geteilt sehen, weil ich eben davon ausgehe, dass man nicht das ganze Energiesystem mit allen ihren Nutzungspfaden neu machen muss oder soll, denn wir haben nur noch 25 Jahre Zeit und wir haben auch nur begrenzte finanzielle Mittel und deswegen sollte man an den wichtigen Stellen zuerst anfangen.
Wo?
Ja, zum Beispiel die Stromerzeugung mal auf grün umstellen und zwar auf vollständig grün umstellen und auch so organisieren, dass sie europäisch resilient ist und nicht von irgendwelchen Importen aus seltsamen Gegenden abhängig ist. Und das Nächste, was man unmittelbar danach tun muss, ist natürlich, sich um Wärme zu kümmern. Wärme ist eigentlich das wesentliche Problem. Etwa Hälfte des Energiesystems ist Wärme. Und Mobilität ist dann der dritte Teil, der ist sehr schwierig. Der ist auch wichtig, dass er herangegangen wird. Aber zuerst sollte man mal Strom und Wärme machen.
Was braucht es für eine europäische Autarkie?
Es braucht vor allen Dingen das Verständnis, dass wir von nun an die Energiesysteme gemeinsam europäisch entwickeln und nicht zuerst lokale Energiesysteme entwickeln und sie dann mühsam hernach zusammenstopseln. Das gilt insbesondere auch für die Beschaffung von erneuerbarer Energie auf dem Weltmarkt, beziehungsweise auch dafür, dass Europa ein Player auf dem Weltmarkt ist und nicht nur importiert, sondern auch Technologie exportiert. Wir werden in Europa nicht in die Situation kommen, dass wir außerhalb von Europa Energie exportieren können. Dafür gibt es nicht genügend Quellen. Aber wir können die Technologien alle exportieren, die man dafür braucht. Allerdings dann müssen wir uns jetzt sehr beeilen.
Sie haben es genannt, Wasserstoff ist ja erst dann grüner Wasserstoff, wenn für seine Produktion erneuerbare Energie statt Kohlestrom eingesetzt wird. Das ist aber das gleiche Dilemma wie beim Elektroauto.
Ja, es ist eigentlich kein Dilemma, denn es gibt ja genügend erneuerbare Energie auf dieser Welt, nur nicht zur rechten Zeit am rechten Ort. Und der Unterschied zu normaler Elektrizität, die wir erneuerbar herstellen, ist, dass man Wasserstoff nicht sofort verbrauchen muss, sondern dass man ihn eben beliebig speichern, lagern und transportieren kann.
Das ist aber auch noch nicht so einfach, dieser Transport von Wasserstoff. Sie koordinieren ein Projekt des Bundesforschungsministeriums, in dem es darum geht, den Transport für Wasserstoff in Deutschland zu untersuchen. Wie weit sind Sie da? Was machen Sie da genau?
Da geht es im Wesentlichen darum, die verschiedenen Alternativen gegeneinander abzuwägen. Es gibt 7 oder 8 verschiedene Formen, wie man Wasserstoff transportieren kann. Keine von denen ist in großen Mengen heute realisiert. Es besteht immer nur die Planung, das zu tun, weil wir das im Augenblick nicht brauchen. Und wir analysieren zunächst einmal, welche Formen in welchem Zusammenspiel günstig für unser Land sind. Und dann suchen wir die technologischen Bottlenecks heraus, also die Engstellen, wo wir nicht genau wissen, ob das wirklich funktioniert. Und da setzen wir dann gezielte Forschungen an.
Das heißt?
Ja, es gibt eben im Transport selber einige Schwierigkeiten, die man klären muss. Also die haben Materialfragen. Es gibt aber auch die Frage von Normierung und Zertifizierung, weil elektrischer Strom ist eindeutig, der ist immer sauber und besteht nur aus Elektronen. Wasserstoff ist aber ein Stoff und der hat Verunreinigungen und auch verschiedene Provenienzen. Und da muss man die Frage, was ist eigentlich grüner Wasserstoff, sowohl technologisch wie auch regulatorisch ganz anders klären als wie bei Elektronen. Dann gibt es die Schwierigkeiten, die dadurch entstehen, dass wir verschiedene Derivate benutzen und keiner dieser Wege der Derivate von Wasserstoff ist bis heute so in diesen Dimensionen ausgeführt, dass wir einfach sagen können, wir machen das. Am nächsten kommt dem der Ammoniak, das geht im Wesentlichen schon sehr gut. Aber Wasserstoff selber in großen Mengen zu transportieren außerhalb von Rohrsystemen, also flüssiger Wasserstoff oder Wasserstoff in Schiffen, das ist etwas, was wir noch gar nicht gut können.
Einige wollen ja die Gaspipelines künftig mit Wasserstoff füllen. Geht das? Ist das realistisch?
Grundsätzlich geht das schon. Man muss allerdings bedenken, dass alle Gerätschaften, die in so einer Pipeline sind, außerhalb der Rohrsysteme, die müssen umgebaut und geändert werden, wenn man Wasserstoff verwenden will. Aber mir erscheint es immer ein bisschen schwierig, sich zu überlegen, dass man das jetzt tut. Ich verwende dazu den Spruch, dem Aussteigen muss das Einsteigen vorangehen. Bevor Sie das Gas abstellen können, müssen Sie den Wasserstoff ja schon haben. Und wenn Sie dann dasselbe Rohr dafür verwenden, wird das nicht funktionieren. Das Wertvollste an den vorhandenen Gasleitungen sind eigentlich die Trassen und die Rechte darauf, Energie transportieren zu können. Also scheint es mir sinnvoll, dass man diese Trassen verwendet und einfach mehrere Spuren sozusagen einer Energieautobahn verlegt. Und dann kann man später entscheiden, was man mit den einzelnen Spuren tut.
Was auch heißt, sie fordern eigentlich jetzt schon Wasserstoffpipelines oder Pipelines für Wasserstoff zu bauen, für den Transport.
Wir fordern das nicht, das ist einfach notwendig. Versuchen Sie mal, die erste Menge Wasserstoff ins Ruhrgebiet zu bringen. Es gibt ja keine Leitung.
Aber wie lange dauert das? Warum beginnt man damit nicht, wenn man weiß, dass man es eigentlich tun muss?
Weil man zunächst muss man die Planung festlegen, dann muss das sehr schwierige Problem gelöst werden, wem gehören eigentlich diese Leitungen, wer darf da welche Qualität von Wasserstoff transportieren, und dann muss natürlich jemand in Vorleistung treten, weil zuerst müssen sie Milliarden investieren, um die Wege zu bauen, und erst später können sie durch die Benutzung der Wege wieder Geld einnehmen. Fragt sich also, wer tut das? Und ganz am Ende gibt es noch ein Problem, das, glaube ich, noch nicht so bedacht worden ist. Der Besitzer der Wasserstoffleitungen hat die Macht in diesem Land. Und deswegen habe ich persönlich ein bisschen Schwierigkeiten zu glauben, dass eine rein privatwirtschaftliche Lösung eine gute Idee ist, weil ich möchte mich in der Verfügbarkeit der Energie nicht der Situation aussetzen, dass zum Beispiel fremde Länder meine Leitungen kaufen können. Ich erinnere daran, bei den Gasleitungen hatten wir das schon mal, und ich frage mich, warum lernen wir da nichts draus?
Was könnte da eine Lösung sein?
Die Gasleitungen werden genauso betrachtet wie Autobahnen. Sie gehören einfach dem Staat. Es geht nicht darum, dass die Verteilung staatlich organisiert wird. Das darf auf keinen Fall sein. Und die Erzeugung ist sicher auch privatwirtschaftlich. Aber die Übertragung davon sollte eine staatliche Aufgabe sein.
Als Experte für Energiesysteme der Zukunft und die komplexen Herausforderungen, die damit verbunden sind, der Energiewende, waren Sie auch oder sind Sie auch immer noch in der Politikberatung, in der Wissenschaftskommunikation sehr erfahren. Wie oft sind Sie da eigentlich verzweifelt?
Ich bin nicht verzweifelt, ich bin ein eigentlich optimistischer Mensch. Ich muss sagen, es ist unsere permanente Aufgabe, die Erkenntnisse der Wissenschaft den Politikern so aufzubereiten, damit sie in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich kommentiere jetzt nicht, ob die Entscheidungen richtig sind, die sie getroffen haben, aber es ist eben sehr wichtig, dass sie zum Zeitpunkt der Entscheidungstreffung wissen, was eigentlich die Optionen sind. Ich beklage ein bisschen, dass diese Optionsoffenheit, die man auch manchmal als Technologieoffenheit hört, dass die nicht so weit gediehen ist, denn es wird sehr viel Ideologie und auch sehr viel kurzfristiges ökonomisches Interesse in diese Entscheidungsprozesse eingespielt.
Aber wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und fragt, was sind für Sie die 3, 4 wesentlichen Punkte einer erfolgreichen Energiewende, damit das in den nächsten Jahren funktionieren kann und auf die richtigen Gleise geführt wird, was sagen Sie da?
Das erste ist europäisch planen. Aufhören zu glauben, dass Deutschland irgendeine Art von Energiewende selbst hinkriegt. Das zweite ist vom Ende her denken, nicht kurzfristige Erfolge suchen, sondern sich zu überlegen, wir bauen heute das Fundament eines neuen Energiesystems und das Haus des Energiesystems wird schief stehen, wenn das Fundament auch schief ist. Also überlegen, wie wird das Fundament gerade. Und das dritte ist, alle Leute mitnehmen, diese unendliche Diskussion über fundamentale Fragen, die in Deutschland sehr verbreitet ist, die muss aufhören.
Was meinen Sie damit?
Wir müssen beginnen zu verstehen, dass die Energiewende ein systemischer Ansatz ist und dass es keine Debatte gibt, ist das elektrisch oder ist das Wasserstoff? Es ist immer beides gleichzeitig, und es ist auch nicht sinnvoll zu glauben, dass das Energiesystem nur so groß sein kann wie die Menge von Energie, die wir auf dem Territorium von der Bundesrepublik Deutschland bereitstellen können. Diese Ideen, die etwa 12 bis 15 Jahre alt sind, müssen endlich aus den Köpfen.
Diese Ideen haben jetzt mit dem Ukraine-Krieg wieder ein bisschen Aufwind bekommen, weil man aufgrund von Gasknappheit wieder das Bestreben erkennt oder einige Leute glauben, energieautark sein zu müssen. Sie plädieren, das haben Sie jetzt gesagt, eher für einen Welthandel für erneuerbare Energien. Warum nochmal?
Es gibt einfach keine Alternative aufgrund der Dimension. Wir werden niemals in der Lage sein, uns selbst mit Energie zu versorgen. Das waren wir auch niemals in der Geschichte unseres Landes. Und ich kann nicht verstehen, warum das jetzt plötzlich anders werden soll. Es würde nämlich automatisch zu einer Deindustrialisierung des Landes führen. Und das möchte, glaube ich, hoffentlich niemand.
Das heißt, Deutschland als Exportweltmeister oder als Exportnation, große Exportnation,
muss unbedingt notwendigerweise auch aus vielen verschiedenen Quellen seine Energie importieren. Und es ist noch wichtig zu verstehen, die Vielfalt der Länder, die erneuerbare Energie und grünen Wasserstoff zur Verfügung stellen können, ist viel größer als die Vielfalt der Länder, die uns fossile Energieträger zur Verfügung stellen. Das hat auch der Energieminister erkannt, und er ist ja äußerst fleißig im Rumreisen auf der Welt und solche Energiepartnerschaften zu gründen oder sie auch zu begründen. Und das ist garantiert ein richtiger Ansatz.
Dahinter steckt, Energie dort zu erzeugen, wo es am effizientesten ist.
Genau da. Also es ist extrem wichtig, dass man die Energieverluste, die durch den Transport entstehen, dadurch ausgleicht, dass man an Stellen arbeitet, wo die Energie erzeugt, die Erzeugung kann man nicht sagen, sondern die Umwandlung in den Energieträger besser funktioniert als wie bei uns im Land.
Wir haben jetzt im Zusammenhang mit der Energiekrise und mit den gestiegenen Gaspreisen und so weiter immer wieder auch über Atomkraftwerke und über das Weiterlaufen der Atomkraftwerke diskutiert. Was ist da Ihre Meinung zu?
Also das Weiterlaufen der Atomkraftwerke ist für mich, das ist eine Kleinigkeit, es macht keinen wesentlichen Unterschied und ich glaube, die politische Diskussion ist massiv überhöht in dieser Angelegenheit. Wenn man ein vernünftigeres Preissystem für elektrischen Strom haben würde, würde man auch diese Verzerrungen, die da möglicherweise ins Feld geführt werden, nicht haben. Aber eine dauerhafte Lösung mit Hilfe der Kernspaltung für das Energiesystem sehe ich eigentlich nicht, weil es keine nachhaltige Technik ist. Das ist anders bei der Kernfusion, wobei man da allerdings vorsichtig sein muss. Die Kernfusion kann für die Menschheit eine wirklich großartige Lösung sein, aber nicht in der Zeit, in der wir die Energiewende schaffen müssen. Das ist nicht möglich. Das heißt, forschen wir lieber weiter daran und denken auch darüber nach, dass es nach dem Jahr 2050 immer noch ein Energiesystem geben muss. Und dann mag es ja eine zweite, dritte Generation geben, wo Kernfusion eine Rolle spielt. Aber wir müssen mit den vorhandenen Quellen, die wir heute haben, die Energiewende schaffen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir auch keine Kernfusion mehr.
Das heißt, Ihr Plädoyer, Atomkraftwerke abgeschaltet lassen und die Kernfusion, da habe ich Sie jetzt richtig verstanden, ist aber eher eine Geschichte für das nächste Jahrhundert.
Wenigstens für die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts. Ich kann das nicht sagen, wie lange das dauert. Ich plädiere sehr stark dafür, die Forschung zu intensivieren und vor allen Dingen sie aus dem Hickhack der vielen internationalen Verträge, in denen die Kernfusionsforschung im Augenblick verhakt ist, rauszunehmen. Ich halte nichts davon, dass man das privatwirtschaftlichen Unternehmen überlassen möchte, wie heute diskutiert wird. Das ist auch eine staatliche Aufgabe, denn wer die Kernfusion beherrscht, hat auch wiederum ein erhebliches Machtinstrument in der Hand. Man möge das nicht immer vergessen.
An dieser Aufgabe sind Sie aber auch beteiligt mit Ihren Instituten, weil Sie auch viel Grundlagenforschung machen und gemacht haben.
Also ich nicht, sondern die Max-Planck-Gesellschaft. Ich bin ein ganz kleiner Teil der Max-Planck-Gesellschaft. Aber die Max-Planck-Gesellschaft spielt eine wesentliche Rolle und nahezu alle fundamentalen Erkenntnisse, die wir heute haben, wie man ein Fusionskraftwerk betreiben soll oder kann, stammen eigentlich aus den Experimenten der Max-Planck-Gesellschaft. Also Hut ab vor meinen Kollegen, die das tun und auch Hut ab vor dem Mut des Staates, schon seit 40 Jahren diese Forschung mit großen Mengen von Geld zu unterstützen. Das ist eine extrem teure Forschung. Es produziert auch ganz fantastische wissenschaftliche Einblicke in das Feld, zum Beispiel der Turbulenz, die wir ohne das nicht haben würden. Aber es muss klar sein, dass es etwas für die Zukunft, wenn man daraus echt Energie gewinnen will.
Herr Schlögel, ich weiß, Wissenschaftler machen das nicht unbedingt gerne. Der Blick in die Zukunft ist auch immer ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Aber für Sie ist ja nun diese Vorstellung, wie sieht der Energiesektor in der Zukunft aus, zentral. Lassen Sie uns mal zunächst 10 Jahre in die Zukunft blicken.
In 10 Jahren müssen wir die Früchte des Fundamentbaus sehen, den ich jetzt vorhin angesprochen habe. Es ist extrem wichtig, heute die Dinge auf das Gleis zu setzen und dann warten, bis sich die Dimensionen entsprechend zurechtrücken. Man darf nicht vergessen, die heutige Energieindustrie mit fossilen Quellen ist die größte Industrie dieses Planeten. Und die wollen wir dann ersetzen. In 10 Jahren wird man da noch nicht so viel sehen. Da wird es schon 20 bis 30 Jahre brauchen. Aber wenn man jetzt nicht beginnt damit, dann würde ich sagen, werden wir es nicht schaffen. Also in 10 Jahren von jetzt sind wir immer noch 3/4 so, wie es heute ausschaut, aber 1/4 davon im gesamten Energiesystem ist bereits erneuerbar. Und wir haben uns vor allen Dingen alle daran gewöhnt, dass Energie anders daherkommen wird. Sie wird kostbarer sein als in der Vergangenheit. Und wir werden uns besser überlegen müssen, wie wir effizient damit umgehen.
Eine Frage habe ich noch. Ihre neue Dienstherrin ist ja jetzt Frau Baerbock als Außenministerin. Aber wenn Sie jetzt Ihren Kollegen Robert Habeck treffen würden und ihm ein paar Tipps geben müssten, was würden Sie da tun?
Ich hatte die Gelegenheit, ihn schon zu treffen und ich habe ihm auch ein paar Tipps gegeben. Und das Wichtigste, was ich ihm sagen würde, mach weiter so, aber hör auf damit zu glauben, dass wir in kurzer Zeit Erfolge erreichen werden. Denke daran, dass es Energiewende ein Generationenproblem ist und du legst jetzt die Grundlagen davon. Und lege die Grundlagen solide und denke vom Ende her. Und sonst ist gut.
Herr Schlögel, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war Wissenswerte im Gespräch. Zu Gast Professor Robert Schlögel. Er ist neuer Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und Direktor am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin. Außerdem Vizepräsident der Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.